Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es endlich mal wieder um das Thema Anleihen, denn noch sind ja glücklicherweise die Zinsen noch nicht auf Nullzinsniveau abgefallen und es lohnt sich bzw. ist immer noch sehr, sehr attraktiv in Anleihen zu investieren, zumindest wenn man auf regelmäßige Erträge steht. Und einer, der das für seinen Lebensunterhalt macht, ist der Norbert Schmidt und der ist wieder zurück im Podcast. Herzlich willkommen zurück, Norbert.
Hallo Tim und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, warum sage ich zurück? Denn der Norbert war auch schon mal Ende letzten Jahres, haben wir schon mal über ihn, seine Karriere und auch vor allem den High-Yield-Anleihenfonds, den er managt, gesprochen. Sehr, sehr spannende Folge, ist natürlich in den Shownotes verlinkt, könnt ihr gerne reinschauen und alle Details zum Fonds und zu Norbert findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Insofern so viel schon mal vorab. Falls aber jemand noch nicht reingehört hat und das jetzt noch gar nicht nachholt, vielleicht einmal kurz der Rundumschwung, Zusammenfassung. Wer bist du, für wen arbeitest du und was sollte man vielleicht noch über dich und den Fonds wissen?
Ja, mein Name ist Norbert Schmidt, du hast es schon verraten. Ich bin seit 5 Jahren bei der Hemann Vermögensverwaltung. Zusammen mit der Hemann Vermögensverwaltung haben wir einen High-Yield-Fonds aufgelegt, der spezialisiert ist auf europäische, höher verzinsliche Unternehmensanleihen. Wir sind damit jetzt 5 Jahre im Markt mit dem Alleinstellungsmerkmal, eine monatliche Ausschüttungspolitik zu verfolgen. Das haben wir jetzt über 60 Monate auch erfolgreich umgesetzt, hatten im August 5 Jahre monatliche Ausschüttung, jetzt im September die 61. Ausschüttung. Und was ist eigentlich die Basis dessen, um hier regelmäßige Erträge zu verdienen, ist unser fundamentaler Blick auf die Emittenten. Ich selbst bringe quantitatives Profil mit aus meiner bisherigen Laufbahn, habe auch in den Bereichen Sanierung gearbeitet, in den Bereichen M&A und das ist eigentlich das Rüstzeug, was ich mitbringe, um hier erfolgreich zu sein und wir sehen eben, dass wir es schaffen, auch nach Kosten hier ein Alpha gegenüber unserer Benchmark zu erzielen und ich darf schon verraten, also in diesem Jahr Year-to-Date, Anleihen war, wer sich mit der Materie beschäftigt, im Investment-Grade-Bereich nicht einfach und wir haben für unser Marktsegment hier über 8% Nachkosten für unsere Investoren erwirtschaftet.
Ist das Kursperformance plus die Dividenden? Oder
genau, Gesamtperformance. Das setzt sich zusammen eben aus diesen ersten 9 Ausschüttungen bis einschließlich September plus dann eben Kursperformance ganz genau.
Das nehme ich dann auch direkt, greife ich mal auf für die erste Frage, denn das ist ja auch so ein Thema an Anleihen, die bewegen sich ja je nachdem, wie sich die Zinsen bewegen, also zumindest die Kurse, weil natürlich, wenn irgendwie der Marktkurs, der Marktzins sich bewegt, dann ist ja ein fester Zinssatz bei den Anleihen relativ mehr oder weniger wert, je nachdem halt, ob der Marktzins halt höher ist als der Anleihenzins oder niedriger. Und je nachdem, die Märkte sind ja tatsächlich sehr, sehr effizient im Fixed-Income-Bereich, passen sich dann auch dementsprechend die Kurse an. Jetzt haben wir über die letzten paar Monate, seit auch unserem letzten Gespräch, gab es so ein bisschen die Wende bei den Zentralbanken. Es gab die ersten Zinssenkungen und es sieht auch so aus, als ob es erstmal bei manchen Währungsräumen schneller, bei anderen weniger schnell ein bisschen runtergeht. Was hat das quasi kurstechnisch bei euch zu bedeuten und vielleicht auch so ein bisschen deine Einschätzung, wie relevant das Thema für euch auch in der Steuerung ist?
Also vorneweg, also unsere wesentliche Alpha-Quelle ist das Thema Fundamentalanalyse. Von daher, ja, wir haben eine leichte Meinung zur weiteren Zinsentwicklung beziehungsweise auch in 2022 zur Inflationsentwicklung gehabt, aber das ist nicht das wesentliche Kriterium, um bestimmte Sachen zu machen oder auch nicht. Also wir, ich sage mal so schön, gegen die ganz große Welle können wir uns nicht wehren, aber unsere Spezialisierung, unsere Anlageklasse höherverzinsliche Anleihen bringt einen natürlichen Schutz mit gegen Zinsänderungsrisiken und das hat uns in 2022 sehr, sehr gut geholfen. Was man auch berücksichtigen muss, ist, also die Märkte, die Marktschwankungen resultieren aus Änderungen der Erwartungen. Und wir haben Ende 2023, als wir uns das letzte Mal gehört haben, hatte ja Paul eine sehr, sehr wichtige und bedeutende Rede gehalten, in der er eben schon Zinssenkungen angedeutet hat, die eben dazu geführt haben, dass Ende 2023 der Markt schon extrem hohe Zinssenkungen für 2024 eingepreist hat. Die sind jetzt alle bis jetzt noch nicht so gekommen. Und deswegen wurde eben schon viel Musik an Zinssenkungen, also an Kurssteigerungen Ende 2023 schon eingepreist. Und jetzt haben wir eigentlich so in diesem Jahr 2024 eine Annäherung an die Realität, wo auf der einen Seite dann eben diese Erwartungen in die Zukunft angepasst werden, gleichzeitig der Coupon läuft. Unter dem Strich war es immer noch okay, also in Anleihen zu investieren. Wie gesagt, im Investment-Grade-Bereich nicht ganz so einfach. Und im High-Yield-Bereich haben wir eben extrem davon profitiert, dass halt das Zinsniveau ein ganz anderes ist. Also ein sehr attraktives und hohes von knapp 6%.
Wie ist denn das bei euch im Portfolio aufgeteilt? Also sind das in der Regel Anleihen, die ihr mit einem fixen Zinssatz habt oder auch mit einem variablen, wo es halt irgendwie Euribor plus Marge ist und der wird irgendwie frei gehandelt?
Also wir haben hier, kann man sagen, eine aktive Steuerung. Wir haben bewusst in 22 eben variabel verzinsliche Anleihen aufgebaut. Das hat auch Sinn gemacht, weil plötzlich 4% variabel verzinsliche Anleihen zu 7 und 8% geworden sind und wir die eben auch zu Kursen von um die 100 einkaufen konnten. Das ist ja objektiv betrachtet eine extrem attraktive Rendite und noch dazu, wenn man eben ja da eine positive Einschätzung zum Emittenten hat. Also wir reden heute über eine Floaterquote, nennen wir das, von knapp 20%. Das schwankt zwischen 15% und 20%, aber das ist unsere Beimischung in unserem Portfolio. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Also wir haben jetzt auch in den letzten Tagen sowohl Fixed Rate Notes gekauft, als eben dann auch mal einen Floater. Und diese Quote, da gibt es jetzt durch diese Zinsreduzierungen derzeit bei uns kein Bestreben, diese Floater-Quote wieder runterzufahren, sondern wir halten die bis auf Weiteres jetzt auf diesem Niveau.
Okay, also weil sonst wäre ja, sag ich mal, eine Strategie, wo man sich ja durchaus überlegen könnte, man kauft jetzt sehr langlaufende Anleihen oder, sag ich mal, länger laufende mit einem eingelockten höheren Zins und wenn jetzt das niedriger wird, dann steigen diese Anleihen im Preis. Das wäre ja eine variable Strategie.
Ja, das ist eine Strategie, das ist natürlich recht naheliegend. Ich gehe davon aus, dass das der ein oder andere auch versucht hat und ja, also damit, ich will nicht sagen, auf die Nase gefallen ist, aber die ursprüngliche Logik eben nicht so einfach aufgegangen ist. Wie gesagt, unsere Alpha-Quelle ist hier eben nicht eine Spekulation auf Zinsänderungen und dann auf Kurssteigerungen für extrem langlaufende Anleihen, sondern wir wollen gute Unternehmen, wo wir wissen, die können auch höhere Zinsen vertragen und deswegen können die auch zu jeder Zeit unsere Anleihen, die wir im Portfolio halten, auch bedienen. Also das ist uns viel wichtiger als jetzt so eine Zinsänderungsspekulation. Ja. Wir wollen zeigen, dass wir Mehrwert durch unsere Fundamentalanalyse liefern.
Ja. Ganz frei machen könnt ihr euch aber natürlich ja nicht von den Makrobewegungen, wie du auch schon gesagt hast. Zum einen gibt es euch, das hilft euch natürlich, dass ihr im Endeffekt jetzt eine Art Downside-Protection habt, weil ja die Zinsen jetzt erstmal, ist eher unwahrscheinlich, dass sie nochmal so krass stark ansteigen werden, sondern entweder gleich bleiben oder eher fallen. Insofern werden jetzt zumindest die Kurse aufgrund der Zinsbewegungen höchstwahrscheinlich nicht abrauschen. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen tatsächlich sinken sollten, sorgt das natürlich auch dafür, dass die Ausschüttungen automatisch niedriger werden. Glaubst du, das hält sich, sag ich mal, in Rahmen oder ist das so, wo man tatsächlich auch sagen muss, okay, in 2 Jahren könnte es halt sein, dass man die Ausschüttung pro Monat halt nicht mehr erhöhen kann, sondern dass es halt aufgrund der Gesamteinwirkung eher stabil bis leicht sinkend sein könnte.
Also
um die Glaskugel rauszuholen.
Alles gut. Also um das vorweg zu sagen, wir sind meilenweit davon entfernt, irgendwelche Ausschüttungen zu reduzieren. Wir sind, um jetzt auch, das ist ja entscheidungsrelevant für alle unsere Investoren. Also wir haben jetzt seit 3 Jahren Ergebnisse nach Kosten von über 4 € erwirtschaftet, im letzten Jahr sogar über 5 € pro Anteil der mit 100 € gestartet ist. So, das ist unser Ertrag, von dem wir sagen, das ist der ausschüttungsfähige Ertrag. Und wir waren jetzt in diesem Jahr, Sonderausschüttung ist bei uns immer im April und monatlich haben wir eine fixe Ausschüttung von 25 Cent. Also liegen wir jetzt in diesem Jahr geplant bei 3,60 Euro Ausschüttung. Die Termine stehen fest, das legen wir immer am Anfang des Jahres fest und werden auch im nächsten Jahr steigern. Und wir haben in den letzten 3 Jahren eine Steigerung von 5 Cent pro Jahr gehabt. Also Sonderausschüttung vor 2 Jahren war 50 Cent. Letztes Jahr hatten wir 55 Cent. Dieses Jahr hatten wir 60 Cent. Und es ist, glaube ich, fair anzunehmen, dass die im nächsten Jahr 65 Cent sein könnte. Und dann haben wir immer noch Puffer. Dann haben wir immer noch sehr, sehr viel Puffer. Auch wenn das alte Zinsniveau zurückkommt, haben wir gezeigt, das hat man in 21 gesehen, dass wir eben 4 Euro Nachkosten an Erträgen erwirtschaften können. Das heißt, wir haben noch viele, viele Jahre, um diese 5 Cent zu erhöhen. Wir haben auch die Möglichkeit, die Erhöhungsgeschwindigkeit anzupassen. Wir wollen Zinsaristokraten bauen. Ja? Also das Ziel ist viel größer. Wir haben da entsprechende Reserven. Also davon sind wir Meilen weit entfernt. Und man muss ja auch sehen, und das ist Teil unseres Konzepts, also wenn die Zinsen runtergehen, dann steigen die Kurse. Das heißt, wir haben dann auch wieder mehr Substanz, um auch in neue Anleihen investieren zu können. Also wir wollen auch diesen Compounding-Effekt auf die thesaurierten Erträge, den wollen wir natürlich auch ernten. Also von daher sehen wir das relativ gelassen, was da auf uns zukommt und sehen eigentlich eher die Vorteile, die das aktuelle Umfeld bietet. Und um jetzt mal so ein bisschen zur Makrosicht zu kommen, also wir haben in den letzten Tagen eben immer so ambivalente Signale gesehen. Ja? Der amerikanische Arbeitsmarkt sagt, okay, die Arbeitslosenquote geht hoch, aber gleichzeitig sinken die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Ja, was ist es denn nun? Wir sehen bei den deutschen Erzeugerpreisen, die sind weiter rückläufig, aber bereinigt um Energie gehen sie halt wieder hoch. Es gibt ganz viele ambivalente Signale. Man weiß nicht so richtig, wo man steht. Mr. Powell hat es geschafft, sozusagen diese 50 Basispunkte Zinsreduzierung so zu positionieren, dass er sagt, das ist aus einer Position der Stärke heraus keine realwirtschaftliche Schwäche, sondern ist ein Ergebnis oder ein Erfolg im Kampf gegen die Inflation. Aber auch da, also der Markt hat das jetzt erstmal so angenommen, das ist okay. Aber die Frage ist, wie geht's denn eigentlich nach vorne weiter? Also kommt da noch mehr und reden wir vielleicht irgendwann doch da über eine Schwäche oder ist alles gut? Also wir sind im Moment in so einer Phase zwischen Regen und Sonne. Und das ist eigentlich on top in einer Phase, wo die Zinsen rückläufig sind. Und das ist extrem, extrem attraktiv für unsere Anlageklasse.
Warum genau ist es attraktiv, dass die Zinsen rückläufig sind? Das musst du vielleicht nochmal ein bisschen erklären.
Ja, weil das eben die Kurse treibt. Das hattest du ja gesagt. Also, dass wenn die Renditeerwartung niedriger ist, dann ist eben ein höherer Preis bei gleichbleibender Verzinsung eben sozusagen folgt einer mathematischen Logik, ja, also das ist dann eben so. Also wenn eine Anleihe 5% ausschüttet, um jetzt mal beim Beispiel zu bleiben, für 5 Jahre und die Investoren erwarten nur eine Rendite von 4%, dann notiert eben diese Anleihe mit 5 Jahren Restlaufzeit eben bei 105, statt zu dem Zeitpunkt eben bei 100, wo sie 5% Rendite abwerfen sollte, ja, das meine ich.
Und gleichzeitig hilft das aber natürlich auch nur den Bestehenden, sag ich mal, dass man ja, sag ich mal, zukünftige Zinserträge eigentlich heute mehr oder weniger innerhalb der Kursgewinne realisiert sozusagen. Das heißt, wenn ihr das Geld neu umallokieren würdet, dann würdet ihr ja trotzdem den Marktzins in dem Sinne wiederbekommen. Also ist ja so ein bisschen Nullsummenspiel. Also wer jetzt investiert ist, das ist natürlich geil, weil man kriegt dann erstmal seine schönen Kursperformance und es lohnt sich. On the long term, wenn man sagt, ich kaufe jetzt euer Produkt, insbesondere mit dieser nachhaltigen Ausschüttungspolitik, die du eben dargestellt hast, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen, dass man eures Produkt auch sehr langfristig halt als Einkommensinvestor sozusagen nutzen kann und ihr euch da quasi dazu auch committet, sage ich mal, diese Strategie so zu verfolgen. Aber dann ist es ja für mich erstmal, also könnt ihr jetzt als Fondsmanager nichts dran ändern, wie sich der Markt bewegt, aber es ist für mich eigentlich erstmal Nullsummenspiel, weil ja, sag ich mal, dann on the long term trotzdem die gleichen Zinserträge an sich fließen würden.
Ja, ich sehe es nicht negativ, also weil wir haben immer noch ein extrem attraktives Alpha gegenüber den risikolosen Assets, also gegenüber Investment-Grade-Anleihen und gegenüber Tagesgeld und Festgeld. Und wie gesagt, dann ist eben auf der realwirtschaftlichen Seite die Frage, ist da alles gut, ist da vielleicht doch nicht alles gut? Also die Aktienmärkte dürfte es auch beeinflussen und nicht pauschal positiv. Ja? Also vielleicht Wohnimmobilien eher positiv, mal gucken. Aber also wenn wir an andere produzierende Geschäftsmodelle denken, wird da die Wirkung nicht 100% eindeutig sein. Von daher bieten wir dann auch auf, jetzt lassen wir es erstmal so weit kommen, aber auf niedrigerem Renditeniveau bieten wir dann zu dem Zeitpunkt trotzdem ein attraktives Angebot. Also das muss man ja immer dann zu diesem Zeitpunkt sehen, wo auch dann die anderen Anlageklassen stehen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen schauen wir jetzt auch mal genau in dieses Alpha rein, wie das denn eigentlich zustande kommt. Das Alpha selbst ist ja, sage ich mal, erstmal eine Kennzahl für die Outperformance, also wie viel schafft man mehr zu erzielen als der Markt. Und da ist natürlich der Vergleich zu den risikofreien Anleihen jetzt auch nicht ganz korrekt, denn natürlich ist dazwischen ja noch ein bisschen Risk Margin sozusagen. Wenn man jetzt so guckt, wie viele Punkte schafft ihr quasi zu erzielen gegenüber einer Benchmark? In euren Unterlagen habt ihr jetzt keine klassische Benchmark genannt. Was wäre da so ein High-Yield-Korb in Euro? Wäre wahrscheinlich irgendwie so eine Benchmark, die man dagegen laufen lassen könnte, oder?
Ja, es gibt von der ICE, das ist eine Börse, gibt es einen Index, der dort gepflegt wird. Und das ist auch der europäische High-Yield-Index und das ist auch der, gegen den uns Morningstar stellt. Also das ist das, was wir auch intern als Benchmark sehen. Wir haben dort einen Markt mit 700 Anleihen, mit 700 Emissionen, mit einem Volumen von knapp 400 Milliarden Euro, dass man auch mal ein Gefühl hat, wie groß der Markt ist, in dem wir uns bewegen. Wir dürfen natürlich auch links und rechts, also nutzen diese Freiheit auch. Also wir haben auch ein paar US-Dollar-Anleihen und so weiter, alles währungsgesichert, aber können auch links und rechts und sind selbst mit ungefähr 65, also jetzt 65 Anleihen genau, in diesem Markt investiert. Also sind da sehr selektiv unterwegs und haben hier eben unsere eigenen Kriterien, nach denen wir auswählen.
Sehr gut. Es wird Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung, denn neben Norbert investieren vor allem auch Versicherungen ganz schön viel Geld in Anleihen. Anders als Norbert investieren sie allerdings vor allem in sehr gut geratete Unternehmens- und Staatsanleihen und schaffen damit leider keine attraktiven Verzinsung. Natürlich ist es etwas sicherer, allerdings ist gerade im Vermögensaufbau ein etwas höheres Risiko sinnvoll, um zusätzliche Rendite zu erzielen. Und das kann man, wenn man das selber in die Hand nimmt, auch relativ gut schaffen. Sei es mit Aktien oder mit Anleihen, Immobilien und so weiter. Viele Leute halten allerdings eine Riester- oder Rürup-Versicherung oder eine normale Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen. Und die sind trotz staatlichen Zulagen und Steuervorteilen häufig unrentabel. Schlechte Verzinsungen, wenig Flexibilität und meistens auch komische Kündigungsmodalitäten machen vielen Sparern zu schaffen. Dabei ist die Lösung einfach und simpel. Durch Firmen wie unser Werbepartner, die ProLife GmbH aus Ingolstadt, gibt es die Möglichkeit, den eigenen Vertrag kostenlos überprüfen zu lassen und zu checken, ob ein Ausstieg sinnvoll und möglich ist und eventuell sogar etwas mehr Geld dabei rumkommt, als wenn man es einfach bei der Versicherung kündigt. Das haben auch schon über 62.000 Kunden gemacht und so ihr Kapital freigesetzt für neue interessante Investitionen, die dann hoffentlich auch etwas mehr bringen. Du kannst noch heute anfragen und deine Finanzen wieder in die eigenen Hände nehmen und dafür musst du einfach nur auf investor-stories.de/prolife vorbeischauen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Dann führe mich doch nochmal am besten einmal gerne so ein bisschen durch, wie ihr denn, also wir haben es zwar im ersten Podcast schon mal besprochen, aber ich glaube, es hilft nochmal so ein kleiner Refresher, wie in so einer Analyse von der Anleihe denn genau bei euch läuft. Vielleicht nicht ganz so ausführlich wie beim letzten Mal, aber so, dass man ein Gefühl bekommt, was schaut ihr euch denn da eigentlich so an, wenn ihr jetzt eine Anleihe bewertet?
Also die zentrale wir machen einfach das Wesentliche. Die ganz zentrale Voraussetzung, dass eine Anleihe für uns interessant ist, ist eben, dass der Emittent in der Lage ist, auch 10% Zinsen zahlen zu können müssen. Zinsen zahlen zu können, wenn er muss. Im Immobilienbereich sind wir ein bisschen flexibler. Da muss man natürlich nicht 10% Zinsen zahlen können, aber da also gibt es auch eine Grenze, wo wir sagen, bis dahin ist es okay. Und es ist eben sehr, sehr spannend zu sehen, also wie wirklich diese Rechnungslegung zwischen einzelnen Emittenten abweicht, das EBITDA und auch IFRS 16. Also es gibt da viele Sachen, die da zu berücksichtigen sind, auch Wechsel in der Bilanzierung und so weiter. Also im Kern nennen wir das den No-Growth-Free-Cashflow, also das, was an operativer Liquidität entsteht, abzüglich der laufenden Investitionen, die das Unternehmen tätigt, das heißt ohne Wachstumseffekte, also sowohl organisch als auch anorganisch, das rechnen wir raus. Und was dann sozusagen an Cashflow übrig bleibt, der tatsächlich für die Bedienung von Fremdverschuldung zur Verfügung steht, das ist unsere Entscheidungsgrundlage und das alles nach Leasing. Das heißt also, bei so einer Douglas müssen natürlich erstmal alle Mieten gezahlt werden, bei einer Lufthansa müssen natürlich erstmal alle Leasingraten fürs Flugzeug gezahlt werden, weil erst dann kann ja Liquidität entstehen, die tatsächlich für Verschuldung zur Verfügung steht. Also das ist sozusagen der wesentliche Kern unserer Analyse. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich noch Governance-Themen und so Branchenthemen, unternehmensspezifische Risiken, die möglicherweise bestehen und die wir bewusst halten, um eben dann tracken zu können, ob da irgendwo Gefahr droht. Also solche Themen. Und auf der Anleihenseite ist es eben wichtig zu verstehen, wann hat das Unternehmen Möglichkeiten, Anleihen vorzeitig zu kündigen. Das ist eben wichtig, um seine eigene Rendite hier zu optimieren. Hier haben wir einen sehr, sehr guten Track Record, was die Antizipation von vorzeitigen Kündigungen anbelangt. Und das ist eben auch ein schöner Trigger oder Renditetreiber für das, was wir tun. Also ETF hält einfach durch, egal wann die kündigen. Wir haben einen guten Track Record zu erkennen, wann hier der Emittent kündigt. Hannover Rück ist ja dein Thema. Da haben wir zum Beispiel auch eine Anleihe im Portfolio, die ist jetzt Investment Grade, ist eine Besonderheit. Aber da gehe ich auch davon aus, dass diese eine Anleihe, die eigentlich bis 2043 läuft, dass die eben 2033 schon vorzeitig gekündigt wird. Ja. Also das ist, die kam zu einer Stressphase. Das haben wir genutzt als Investor. Und 2033 werden die dieses sehr teure Kapital dann wahrscheinlich vorzeitig ablösen. Das muss man einfach wissen. Und auf diese erwarteten vorzeitigen Kündigungen handeln wir dann eben. Also diese zwei Seiten sind die beiden wichtigen.
Ja, gerade so Nachrangkapital, wie es Versicherer halt nutzen, ist ja auch häufig quasi strukturiert, dass es auch einen Anreiz gibt, es zu gewissen Zeitpunkten zu kündigen, damit dann halt diese regulatorischen Erfordernisse, für die man das Kapital begibt, auch quasi dann über die Laufzeit jeweils eingehalten werden können, wo man halt gewisse Mindestlaufzeiten hat, dass man das eben als Tier-2-Kapital in seiner Solvenzbilanz ansetzen darf. Aber so Nachrangthema, wenn ich mich richtig erinnere, war gar nicht so ein Schwerpunkt, sondern ihr seid schon eher auch im vorderen Rangbereich unterwegs, oder? Hatte ich das falsch im Kopf?
Nee, ist genau richtig. Wir haben auch jetzt speziell in 22 und 23 hier auch nochmal internen Shift vorgenommen. Also es gibt ja auch bei den Anleihen dann die Senior Secured Notes, also die vorrangigen und dann auch nachrangigere Anleihen, aber immer noch keine Hybridanleihen, so meine ich. Also da sind wir eher sozusagen im Rang weiter nach vorne gerutscht. Das haben wir ganz bewusst so gesteuert. Aber sind da am Ende flexibel, weil am Ende muss die Gesamtkapitalstruktur funktionieren. Deswegen wird man bei uns eben auch strukturell nachrangige Anleihen finden, auch in unseren Top-10-Positionen, zum Beispiel ThyssenKrupp Elevator, finden wir extrem spannend. Das Unternehmen hat sich seit dem Spin-off von ThyssenKrupp in 2020 intern und von der Cashflow-Generierung und so weiter extrem nach vorne entwickelt. Und da haben wir eben eine Anleihe, die nachrangig ist zu der Bankfinanzierung und zu den Senior Secured Notes. Also es sind halt diese Unsecured Notes, also mit strukturellem Nachrang, und fühlen uns aber wohl, weil wir diese Gesamtkapitalstruktur für tragfähig halten. Und das ist das Entscheidende.
Ja, ich glaube, das ist auch extrem wichtig in der Beurteilung, dass man, sag ich mal, das Gesamtbild auch im Überblick behält. Und da spielen ja auch dann sogar Sachen rein, wie irgendwie gibt es einen Großaktionär, der das, der die Company im Zweifel niemals pleite gehen lassen würde und würde da im Zweifel was nachschießen, weil er da einen Imageverlust draus ziehen würde, dann ist das ja auch so eine implizite Garantie, die im Zweifel mal das eigentliche Rating theoretisch verbessern könnte. Bezieht ihr dann auch sowas, denke ich mal, ein oder versucht ihr lieber eher, dass das nicht der einzige Treiber sein sollte?
Also, wir kennen da andere Marktteilnehmer, die da ein sehr großes Gewicht drauf legen. Wir wollen, dass das Unternehmen standalone funktioniert. Wenn es dann eben on top noch eine Absicherung gibt, ist das gut und schön. Aber eigentlich ist es unser Anspruch, dass das Unternehmen ohne Kapitalerhöhung auskommt. Ja, also das, das ist so. Wir freuen uns, also wir mögen dann eigentlich eher, also dass das Unternehmen alleine funktioniert oder dass wir vielleicht sehen, das war auch so ein Thema in 2022, das war schön. Also auf der Finanzierungsseite war Stress. Und in der alten Welt hätten alle Private Equity Investoren am liebsten noch eine Dividende rausgezogen und dann die neue Anleihe mit höherem Volumen. Und so haben die das dann in 22 und 23 eben nicht gemacht, haben mal pausiert, keine Dividende rausgenommen, wurden dann belohnt mit einem besseren Rating. Das war dann nicht mehr B, sondern B+, haben wir, wie gesagt, einige Emittenten gesehen, auch bei uns im Portfolio. Also das ist eigentlich schön. Also wenn Fremdkapital teurer wird, ist das nicht pauschal schlecht für das Rating, sondern im Gegenteil, dann sind die Eigentümer ein bisschen vorsichtiger, weil die gehen auch ein Risiko ein, dass sie nämlich ihr Asset verlieren. Ja. Und wichtig ist uns halt zu sehen, dass das Asset werthaltig ist, weil dann haben die auch was zu verlieren. Aber wir machen dann keine Wertung, ob derjenige kann oder will. Ja? Also wichtig ist uns nur, dass die Substanz da ist. Und der Rest wird dann klappen.
Ja. Private Equity ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Ein relevanter Anteil der Bonds, die ihr habt, kommen ja von Private Equity-sponsored Unternehmen sozusagen. Wie wichtig ist die Branche und, sage ich mal, inwiefern schaut ihr euch im Zweifel auch den Private Equity Manager hinter dem Projekt an? Weil es gibt ja auch durchaus welche, die einen besseren Ruf haben und welche, die einen schlechteren Ruf haben, weil er ist ja auch, sage ich mal, immer viel Financial Engineering dabei und ich kenne jetzt gerade nämlich im Versicherungsbereich, fällt mir nämlich gerade ein Fall ein, da gibt es auch einen größeren Lawsuit wegen Collaterals, die dann am Ende gar nicht so waren, wie sie versprochen waren oder augenscheinlich waren. Da kann schnell mal, sage ich mal, bei dem falschen Private Equity auch mal was in die Hose gehen, wenn es unter Stress gerät. Wie behandelt ihr das Thema?
Also es gibt in der Tat da Unterschiede, also die sehen wir definitiv auch. Es gibt Private Equity Investoren, wo wir ein bisschen vorsichtiger sind, so will ich es mal ausdrücken, ohne da Namen zu nennen. Das gibt es schon. Es ist halt auch so, dass man immer wieder auch Fälle entdeckt, wo man sagt, hey, genau, die gucken genauso drauf wie wir. Also die finden dann zufällig genau die gleichen Unternehmen gut wie wir. Wo man einfach sieht, okay, die mögen jetzt auch Cashflow und dann ist das, dann passt das alles. Und dann gibt es welche, die sind so ein bisschen mehr wachstumsgetrieben und storygetrieben, wo wir dann sagen, das haben wir auch schon mal anders gesehen und wo wir dann ein bisschen vorsichtiger sind. Das, ja, also konkreter kann ich das jetzt aber auch nicht formulieren, muss ich gestehen. Ansonsten muss man schon sehen, im Vergleich zu so einer sehr anonymen Aktiengesellschaft, ja, an der Börse, wenn wir jetzt sehen, auch bei Volkswagen, das ist ja ein Politikum. Und wenn man sieht, also was da für Entscheidungen über lange Laufzeiten aufgeschoben werden, wir sehen grundsätzlich Private Equity auch als Chance insofern, dass die eben bereit sind, gute Entscheidungen für dieses Unternehmen standalone zu treffen, also dass es sich eben im Markt entwickeln kann. Ja. Und das bedeutet eben dann auch Wachstum und Wachstum sowohl im Umsatz, aber auch eine schlanke Kostenstruktur, um dann eben auch in die Zukunft investieren zu können. Und von daher sehen wir per se erstmal Private Equity auch als Chance in der Eigentümerschaft, ja. Also weil das sind Eigentümer, die sind für das Geld anderer Leute verantwortlich und haben da auch selbst einen hohen ökonomischen Anreiz, dieses Thema zum Erfolg zu führen. Und wenn die Private Equity Investoren Spaß haben, dann haben die Anleihegläubiger sowieso Spaß, ja. Und deswegen passt das auch gut zusammen.
Ja, ich meine, volkswirtschaftlich gesehen auf jeden Fall ein wichtiger Werttreiber, um halt dafür zu sorgen, dass Unternehmen im Schnitt effizienter werden. Das sieht man ja auch durchaus in Ländern, wo weniger Private Equity Unternehmen unterwegs sind, sondern eher das Ganze mehr in Eigentümerhand, die dann gar nicht mehr zwingend den Anreiz haben, da weiter zu optimieren, weil geht denen ja schon gut. Da fängt man dann an, auch krasse Produktivitätsunterschiede zu sehen. Wenn man auf Unternehmensebene guckt, würde mich jetzt bei euch nochmal interessieren. Wir haben jetzt im Vorgespräch gerade eben schon einmal kurz die Marshallinseln angesprochen. Und du hast mir erzählt, dass das bei euch deswegen unter den Top 10 Ländern ist, weil dort Schiffscompanies gelistet sind, die sich dann über die Marshallinseln finanzieren und das dafür ein Standort ist. Jetzt ist Schiffe auch ein interessanter Sektor. Wie seid ihr insgesamt, sag ich mal, von der Sektorverteilung unterwegs? Also schaut ihr drauf, dass ihr möglichst über verschiedene Branchen unterwegs seid, oder sagt ihr auch, ja, nicht zyklisch, versuchen wir schon irgendwie sehr hoch zu gewichten? Oder wie geht ihr in dem Thema so vor?
Also grundsätzlich sind wir offen für alle Branchen, außer die Branchen, die wir ausschließen. Das ist eben unter anderem Glücksspiel, ja, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis, so solche Themen. Also wo wir sagen, muss das jetzt wachsen? Nee, muss es nicht. Also das wollen wir dann nicht im Portfolio haben. Diese Containerschifffahrt ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, haben wir das als also als Corona-Profiteur entdeckt. Ja, also das geht eigentlich auf das Jahr 2021 zurück. In dem Fall mit CMA CGM haben wir extrem gutes Geld verdient für unsere Investoren und haben eigentlich dieses Containerschifffahrts-Exposure jetzt so ein bisschen normalisiert, so will ich es mal ausdrücken. Wir hatten in der Vergangenheit auch so 7-8% Beimischung. Wir haben da ganz bewusst, sind wir den Schritt gegangen von Containerliner, also von CMA CGM, dann eben auch zu den Schiffsvermietern oder zu den Leasingunternehmen, wie eben so eine Danaos, die auch heute noch mit bei uns im Portfolio enthalten ist. Also das ist sozusagen die Historie zu dieser Branche. Wir finden die Branche weiterhin gut. Wir halten jetzt für neutral gewichtet, also gehört ins Portfolio, aber hat jetzt kein Übergewicht. Die Rendite für die Titel, die wir drinne haben, eben wie gesagt, zum Beispiel diese Danaos, die finden wir weiterhin attraktiv. Also wir gehen davon aus, dass wir hier auch eine vorzeitige Kündigung sehen. Und von daher erfüllt dann dieser Teil seinen Zweck. Wenn wir jetzt in diesem Sektor keine attraktive Anleihe sehen sollten, dann würden wir uns jetzt nicht zwingen, in diesem Sektor investiert zu sein, um sozusagen vollständig in den Branchen zu sein, sondern es kommt eben, wie gesagt, vom Einzeltitel. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine gute Beschreibung dessen, wie wir da vorgehen. Wir haben, wie gesagt, damals eben übergewichtet, weil wir Containerschifffahrt als Profiteur gesehen haben. Wir haben vor ungefähr 12 Monaten angefangen zu sagen, okay, also wenn es jetzt konjunkturell ein bisschen schwieriger wird, dann wird der Markt Immobilientitel, und zwar hier Immobilienbestandshalter, nicht Entwickler, wiederentdecken. Wir hatten da ja super hohe Renditen auf den Anleihen. Die Ergebnisturbulenzen waren ja vor allem bewertungsgetrieben. Das hat ja nichts mit Cashflow zu tun, wenn man sich diese Immobilienbestandshalter anschaut. Ja, die haben mal einzelne Verkäufe gemacht, aber like for like, also auf die gleiche Mietfläche, haben sie immer mehr verdient. Ja, und wir haben auch bei anderen Immobiliensegmenten, also zum Beispiel Shopping Center und so weiter, da gibt es ja, und auch bei Büros, gibt es ja Inflationsschutzklauseln, die da gezogen haben. Also es war ja traumhaft, wie viel mehr Miete die Vermieter dort generiert haben. Von daher kamen wir zu dem Schluss, da im letzten Jahr schon anzufangen, eben die Immobilienbestandshalterquote aufzubauen. Das haben wir gemacht. Und auch den Bereich Pharma haben wir auch verbreitert. Aber das sind, ich würde mal sagen, graduelle Anpassungen. Ja, das sind dann Anpassungen in der Branchenquote von, ich sage jetzt mal, 1 bis 5%. Wir wollen in einzelnen Branchen nicht mehr als 10% haben. Sind es, glaube ich, in der Immobilienquote leicht über 10%. Das ist auch okay. Und das ist das, wie wir da rangehen. Wir würden jetzt keine Wette eingehen und 25% nur in Wohnimmobilienbestandshalter irgendwie investieren, das ist Quatsch. Also das halten wir auch nicht für seriös, sondern es sind also graduelle Anpassungen, von denen wir ausgehen, dass sie zum erwarteten Umfeld, nicht zum jetzigen, sondern what's next, dass es dazu passt.
Ja, aber jetzt so einen zyklischen irgendwie Automobilzulieferer, der zwar aktuell irgendwie ganz schöne Cashflow-Werte aufweist, wo man jetzt aber nicht zwingend in die Zukunft prognostizieren könnte, dass Autostandort Deutschland, irgendwie Schwierigkeiten, weltweiter Autoabsatz, das so weitergeht, würde das quasi in der qualitativen Analyse, wo ihr euch die Zahlen anguckt, quasi rausfliegen oder sagen, okay, das ist halt so zyklisch, das fliegt halt quasi als Zykliker raus oder kommt im Zweifel sogar rein, wenn die Zahlen gut sind?
Der würde auch reinkommen, wenn die Zahlen gut sind. Wir hatten auch bis zuletzt eine schöne Anleihe, die jetzt vor wenigen Wochen zurückgezahlt wurde. Eine Anleihe aus diesem Automotive-Bereich, Superior Industries, hatten wir seit Fondsauflage bei uns im Portfolio. Also nach unserer Einschätzung eine Erfolgsgeschichte, weil wir da auch aktiv gemanagt haben, auch mal zwischendurch Kursgewinne mitgenommen haben, dann wieder tiefer eingekauft haben. Die waren halt nach unserer Einschätzung extrem cashflow-stark, trotz aller Schwierigkeiten in diesem Automotive-Markt. Aber wir sehen eben auch ganz, ganz viele Automotive-Unternehmen, Zulieferer sowieso, wo es halt cashmäßig schwierig ist, wo man eigentlich sagen muss, selbst wenn der Cashflow passt, eigentlich müssen die ja alle investieren. Gleichzeitig haben wir durch Elektrifizierung des Verkehrs, und ich bin davon überzeugt, also dass das der richtige Weg ist, ohne dass jetzt in aller Ausführlichkeit meine Argumente auszubreiten. Aber ich gehe schon davon aus, also dass Autobauen in Zukunft einfacher wird. Und Tesla hat es ja gezeigt. Also Tesla vor 15 Jahren, weiß ich gar nicht, ob sie ja schon gab, aber zumindest hat sie da noch niemand ernst genommen. Und heute sind die einfach so da. Und es könnte der nächste Unternehmer kommen, der wieder eine Tesla aufbaut. Und also sozusagen, also es ist eigentlich eine Entzauberung der Branche, ja, ist dieses Tesla. Und das zeigt eigentlich ganz gut, was das Thema Alleinstellungsmerkmal anbelangt. Das zeigt von den Herstellern, es zeigt aber auch, was da für Druck auf die Zulieferer zukommt, also was die Komplexität von Autobauen anbelangt. Die wird nämlich durch den Wegfall von Verbrennungsmotoren sinken. Ja, es gibt Effekte in der Übergangsphase, Hybrid und so weiter, da braucht man dann alles. Ob das effizient ist, sei mal dahingestellt, aber wir nehmen es ja so, wie es kommt. Auf jeden Fall, also wir finden eigentlich seit jeher diese Branche nicht so spannend. Und wenn wir da investiert sind, dann sind das wirklich Ausnahmefälle, wo wir dann auch gute Argumente dafür haben, dass wir das dann ins Portfolio nehmen.
Verstehe. Ja, und dann ist noch ein Thema, was ich aufgerufen habe, was für euch aber gar nicht so ein Riesenthema ist, und das ist Währungen. Ihr seid ja vornehmlich im Euro-Raum unterwegs und macht ganz selten mal, ich glaube, ihr habt das Mandat, dass ihr trotzdem ein, zwei andere Währungen mal hinzunehmen darf. Aber ist eigentlich kein Riesenthema für euch, richtig so?
Ist genau richtig. Also wir dürfen US-Dollar und Schweizer Franken-Anleihen auch ins Portfolio aufnehmen. Wir haben jetzt im Schweizer Franken-Bereich in der Tat noch zwei, drei spannende Anleihen gefunden und auch mit ins Portfolio aufgenommen. Wenn wir in Fremdwährung gehen, wird dieses Währungsrisiko aber komplett abgesichert. Beim US-Dollar kostet es uns Geld. Also da ist die Rechnung, okay, die Anleihe hat eine Rendite von 7, 8, 9%, aber gedanklich ziehen wir eben die Absicherungskosten von 1,6% ab. Beim Schweizer Franken, wenn wir da eben eine 4% Anleihe oder 5 oder 6% finden, freuen wir uns, weil dann kommt noch Absicherungsgewinn obendrauf. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass eben das Zinsniveau im US-Dollar höher ist, da kostet dann die Absicherung Geld, und im Schweizer Franken ist eben das Zinsniveau niedriger, da bringt die Absicherung sogar Geld, ja. Und so ist da das Kalkül.
Ja, ist ja auch, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, die man da treffen sollte, ob man das absichert, weil am Ende, wenn man das unabgesichert tut und man denkt jetzt irgendwie so der Privatanleger, die Coca-Cola-Anleihe, die ist in US-Dollar und deswegen kriege ich da direkt viel mehr Prozent als die gleiche Coca-Cola-Anleihe in Euro oder so. Und deswegen kaufe ich die, ja. Aber dann ist irgendwie der Kursverlauf zur Rückzahlung dann sehr, sehr ungünstig, weil die Währung halt sich in eine ganz andere Richtung bewegt. Und dadurch, dass man natürlich dann zu dem Kurs, wenn man sie zur Unfälligkeit hält, zurückgezahlt bekommt, der dann halt am Zahltag halt quasi steht, kann man da durchaus mit auf die Schnauze fliegen, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Also wir sehen im Währungsbereich eben auch mal kurzfristige Schwankungen von 5-10%. Das kann immer mal passieren, weil es relativ ruhig. Der Dollar hat eher in den letzten Wochen an Wert verloren, aber hat sich insgesamt in einem sehr engen Band dann noch bewegt. Aber so 5-10% Schwankungen auf der Währungsseite, wenn man 10% in US-Dollar investiert sind, sind das halt 50 Cent pro Fondsanteil bis 1 Euro. Und das würde man sofort gegenüber unserer Benchmark sehen. Also auch dafür ist es gut. Wir wollen planbar sein. Wir wollen, wie gesagt, ein Alpha da gegenüber unserer Benchmark zeigen. Und da hilft es uns gar nicht, dann eben Schwankungen zu haben, die man dann am Ende nicht mit dem Markt erklären kann. Ja? Und deswegen ist das für uns quasi logisch. Und also da soll auch kein Investor irgendwie Sorgen haben, dass dann da irgendwelche Fremdwährungsthemen da reinspielen. Wie gesagt, wir wollen hier am Ende fundamental sauberes Kreditgeschäft machen und Zinsen ernten, die dann ausschüttungsfähig sind.
Ja, und das schafft ihr ja auch sehr, sehr gut. Und die meisten Anleihen, das ist ja das, was, sage ich mal, aus meiner Perspektive euren Fonds noch mal interessanter macht. Ja, die kann man halt als Privatanleger auch einfach nicht kaufen, weil da die Mindeststückelungen irgendwie über 100.000 oder so sind. Und das habe ich jetzt leider nicht in der Portokasse. Und da ist natürlich euer Fonds, ich weiß gar nicht, ein Fondsanteil ist, glaube ich, um die 100 Euro. Damit kann man doch deutlich einfacher auch mit dem kleineren Portemonnaie einsteigen. Und zumindest für Einkommensinvestoren ist das, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung. Hat jetzt gerade auch erst wieder ein Gespräch mit einem, der auf regelmäßige Dividendenausschüttungen setzt. Und wenn man dann halt nicht nur seine regelmäßigen Dividenden kassieren möchte, sondern halt auch ein paar andere Unternehmen hinzunehmen möchten, die man vielleicht gar nicht so sonst gekauft hätte, weil es irgendwelche Private Equity Unternehmen sind, die man ja auch nicht rankommt, hat man doch mit einem Fonds, glaube ich, ein ganz gutes Exposure.
Genau, also es ist auf jeden Fall eine Erweiterung, würde ich sofort unterschreiben. Ich hatte jetzt in einem anderen Podcast gesagt, wir wollen eigentlich diesen Markt demokratisieren. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, eben von den Möglichkeiten, die dort bestehen, zu partizipieren. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wir haben ja nicht nur unsere P-Tranche, sondern eben auch noch eine I-Tranche mit nochmal besserer Kostenstruktur für diejenigen, die eben 250.000 Euro oder mehr investieren.
Also das da falle ich dann leider auch schon raus, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der Interesse hat. Macht das einen Unterschied, wie man das kauft, oder kann man das einfach trotzdem theoretisch über den gleichen Broker kaufen? Oder,
das sollte über den gleichen Broker gehen. Wenn es nicht klappt, bitte an uns wenden, dann finden wir dann eine Lösung. Aber okay, bis jetzt hat es immer geklappt.
Sehr gut. Perfekt. Dann vielen Dank, dass du mir wieder Rede und Antwort gestanden hast und ein bisschen Einblick in die Zinswelt gegeben hast. Immer wieder sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist eine tolle Anlageklasse, die, glaube ich, aufgrund der doch teilweise höheren Summen gar nicht so breit diskutiert wird, wie sie vielleicht diskutiert werden sollte. Insofern vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Tim, danke dir und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.